Hallo und willkommen zurück zum Look into Arbeit Podcast mit Okti und Luca. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu Gast Alina Klames. Alina hat Gesundheitswissenschaften in Maastricht studiert und sich weiterführend im Bereich der Biologie vertieft. Im Anschluss ist sie im Zuge ihrer Masterarbeit nach Australien gezogen, um dort an einer Studie, dessen Inhalt sich mit der Proteinzufuhr älterer Menschen beschäftigt, mitzuwirken. Nach dessen Beendigung ist Alina zurück nach Deutschland gekommen, um sich einem neuen Forschungsprojekt an der Fachhochschule in Münster zu widmen. Wir sprechen mit ihr über den Studieninhalt der Gesundheitswissenschaften, die Zeit ihrer Masterarbeit und vor allem über das aktuelle Forschungsprojekt zum Thema Inklusion von hilfsbedürftigen Menschen auf dem Land. Für die bisherigen Folgen wollten wir uns noch einmal für euer zahlreiches Einschalten bedanken und darauf hinweisen, uns gerne auf Spotify zu folgen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Alina Klames ist heute bei uns zu Gast, die beteiligt an einem Forschungsprojekt hier in Münster ist. Alina, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns riesig, dass wir heute da so ein bisschen drüber quatschen können. Und am Anfang immer gerne die Frage ganz einfach nach dem Gemütszustand. Wie geht's dir denn heute?
Mir geht's sehr gut. Ich freue mich auch, hier zu sein. Bin im Moment auch generell gut drauf wegen der vielen Sonne.
Ja, das Wetter ist endlich mal ein bisschen schöner geworden. Da sind wir auch echt glücklich drüber, dass man mal wieder vor die Tür treten kann. Alina, von mir auch herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und wie wir immer so anfangen, würde ich doch gern von dir erfahren, was du machst. Was hast du studiert und was machst du aktuell beruflich? Gib uns mal so einen kleinen Überblick über dich.
Alles klar. Also ich habe Gesundheitswissenschaften in Maastricht studiert. Das war, also mein Bachelor habe ich in Gesundheitswissenschaften gemacht und da habe ich mich ab dem zweiten Jahr auf Biologie konzentriert. Wir konnten da wählen zwischen verschiedenen Richtungen. Das ist in Holland ein bisschen anders aufgezogen als in Deutschland. Also ich habe mich dann auf Bio konzentriert und dann habe ich meinen Master gemacht in Bewegungswissenschaften und da habe ich mich auf Sport und Ernährung konzentriert. Und für die Masterarbeit bin ich nach Australien gegangen. Also es war auch eine Studie über Proteinverdauung bei älteren Leuten. Und da habe ich halt diese Studie in Australien gemacht und dann darüber meine Masterarbeit geschrieben. Und dadurch bin ich eigentlich eher so, also da bin ich dann schon in die Forschungsarbeit ganz gut reingerutscht. Ich habe dann auch noch ein Jahr länger da gearbeitet an dem Projekt, wo ich auch drüber geschrieben habe. Und dann bin ich letztes Jahr oder beziehungsweise ja vorletztes Jahr im Dezember bin ich zurückgekommen nach Deutschland und wusste erstmal so gar nicht, was ich machen soll. Ich habe mich dann erstmal arbeitslos gemeldet, weil ich auch Lust hatte, einen Job zu finden. Also ich wollte nicht irgendeinen Job haben, ich hatte schon Lust, auch einen Job zu finden, der mir Spaß macht. Und war mir aber noch gar nicht klar, in was für einer Stadt ich wohnen will. Also ich bin eigentlich echt sehr planlos zurückgekommen. Und dann kam auch Corona direkt ziemlich schnell. Und ich hatte da sehr großes Glück. Ich konnte den ersten Lockdown in den Bergen in Österreich verbringen mit Freunden in einem Haus. Und von da aus habe ich mich dann weiter beworben, weiter Bewerbungen rausgehauen. Und dann habe ich irgendwann aus Münster die Rückmeldung bekommen, dass die, also von dem Projekt, dass sie Lust haben, mal mit mir zu sprechen. Und dann hatten wir so ein Online-Bewerbungsgespräch, was echt richtig schön und interessant war. Und war, glaube ich, von beiden Seiten so, dass das richtig gut gepasst hat. Und dann habe ich am nächsten Tag den Bescheid bekommen. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich jetzt nach Münster ziehe und den Job anfange.
Und was ist das genau, was du jetzt hier gerade machst? Also das einmal vielleicht ganz kurz.
Also ja, genau. Das ist das große Forschungsprojekt heißt Münsterland Leben. Das hat allgemein zum Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden auf dem Land zu verbessern. Und das ist nochmal aufgeteilt in 13 Teilvorhaben. Und eins von den Teilvorhaben ist das Projekt, in dem ich arbeite. Das dreht sich um Hilfsangebote für ältere und behinderte Menschen. Und da geht es vor allem um so kleinere Hilfen, also Alltagsaufgaben, die für die meisten Leute selbstverständlich sind, aber für einen älteren Menschen oder jemand, der körperlich eingeschränkt ist, vielleicht nicht unbedingt. Also zum Beispiel eine Glühbirne wechseln oder jetzt auch vor allem in der Corona-Zeit einkaufen gehen und so kleinere Botengänge zu machen. Genau. Und da gibt es halt sehr viele Hilfsangebote schon für solche Menschen, die aber nicht so sehr genutzt werden, wie sie genutzt werden könnten. Und das Ziel von unserem Projekt ist, diese ganze Versorgungsstruktur ein Stück weit zu analysieren und zu schauen, wo kann man optimieren und wo ist der Bedarf von den Menschen, also was kann man denen Gutes tun, dass Hilfesuchende und Hilfeanbietende leichter zusammenkommen.
Okay, sehr gut. Das war echt auch schon ein sehr cooler Überblick. Ich würde sagen, wir rollen das jetzt mal von Anfang an so ein bisschen auf, damit wir das noch ein bisschen besser nachvollziehen können. Du hast gesagt, du hast den Bachelor in Maastricht in Gesundheitswissenschaften gemacht.
Genau.
Wie bist du darauf gekommen? Also hattest du eine gewisse Affinität oder hast du dir da ein bisschen was zu durchgelesen und das war dann direkt einleuchtend für dich? Oder wie bist du dazu gekommen?
Also ich habe eigentlich so die meiste Zeit meiner Schulzeit immer gesagt, ich will irgendwann Medizin studieren. Also es war für mich auf jeden Fall klar, dass ich was mit Gesundheit und Krankheit machen möchte und mit Heilung. Und bin dann nach meinem Abi, also ich hatte einen Schnitt von 2,3, also es war klar, dass ich jetzt nicht direkt in ein Medizinstudium so easy reinkomme. Mhm. Ja. Und dann habe ich erst mal ein Jahr gearbeitet und eine Freundin von mir, die auch immer so zum den Traum hatte, Medizin zu studieren, ist dann irgendwann nach Maastricht gegangen zum Tag der offenen Tür und hat mich gefragt, ob ich Bock habe mitzukommen. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich mir die Vorlesungen angeguckt für Gesundheitswissenschaften und habe gedacht so, ja geil, das will ich machen, genau das. Und dann habe ich das gemacht.
Und wo hast du zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland gelebt? Also war Maastricht jetzt weit weg oder?
Ich habe in der Nähe von Neuss gewohnt.
Okay, ja.
Also Düsseldorf, die Ecke, also war nicht
war
so
ein
weit
Steinwurf,
weg.
Also.
2 Stunden.
Ja. Genau. Ein Katzensprung, genau.
Genau.
Ja, schon wieder so ein Zufall, der irgendwie dazu führt, dass jemand das gefunden hat, wofür er sich interessiert. Also es ist ja sehr bemerkenswert irgendwie, das hatten wir jetzt in vorherigen Gesprächen auch irgendwie, dass irgendwas passiert und dann, also, naja, ich finde das immer wieder interessant irgendwie.
Ja.
Kannst du vielleicht einmal kurz bezüglich des Studiums der Gesundheitswissenschaften, weil dir es ja so gut gefallen ist, dass du es dann im Endeffekt ja auch gemacht hast, falls du dich noch genau daran erinnerst, den Studieninhalt so einmal kurz beschreiben? Also was für Module gibt es so und was wird da inhaltlich so ein bisschen konkreter vielleicht auch behandelt?
Ja, also das erste Jahr, da hatten wir quasi alle 4 Richtungen, die man hinterher wählen kann, abgedeckt in unseren Kursen. Und die Richtungen waren Biologie, wie gesagt, an Prävention, Psychologie und Politik, Wirtschaft, Gesundheitswirtschaft, also alles, was mit den Krankenkassen und so zu tun hat. Ja genau, diese 4 Blöcke hatten wir, dann hatten wir Statistik die ganze Zeit über durch und im zweiten Jahr konnte man sich dann aussuchen, ob man, also genau, ich kann noch kurz sagen, was bei den Richtungen so vorkam. Also so bei Biologie und Gesundheit, so da ging es um ja, wirklich um den molekularen und zellulären Ablauf von Krankheiten. Also wir haben uns die verschiedenen Organe angeguckt und die ganzen Zellen angeguckt und halt geguckt, was sind die Aufgaben, wie läuft das, wenn es gesund ist und welche Störungen können da vorkommen, woher können diese Störungen kommen. Und das haben wir uns halt immer in einem sehr, also wir sind immer so vom breiten, also vom, auf Niederländisch ist van breed naar smal, also von klein nach, von breit nach klein.
Ja.
Also dass man sich erst die große Sache anschaut und dann sind wir halt immer mehr rangezoomt, so quasi im Mikroskop, sodass wir halt irgendwann uns dann die Moleküle angeguckt haben.
Das war also schon sehr detailliert im Endeffekt.
Genau, es war schon sehr detailliert. Aber es hat halt super viel beigetragen so zu dem Gesamtverständnis, wie der Körper aufgebaut ist und funktioniert. Ja. Also das fand ich mega faszinierend. Das, ja. Obwohl ich meine erste Bio-Klausur, das war die schlechteste Klausur, die ich hier geschrieben habe, weil ich in der Schule nicht so gut im Bio und ich hatte dieses ganze Vorwissen, was die Niederländer hatten, halt nicht und diese ganzen Basics hatte ich, also die musste ich mir erstmal aneignen, aber das war irgendwie sau cool. Also ich habe die erste Klausur verkackt und dann musste ich dafür dann nochmal lernen und da habe ich mich dann richtig reingehangen und da ist so meine Liebe für Biologie richtig aufgekeimt, weil ich gemerkt habe, dass ich das voll faszinierend finde und ja, dass das dann auch voll in Ordnung war, mal einen Freitagabend zu Hause zu sitzen und mir YouTube-Videos über Zellteilungen zu gucken.
Insofern war das ja vielleicht ein Segen, dass du durchgefallen bist und du somit quasi gezwungen warst, nochmal zu lernen und dich damit zu befassen und die Liebe dazu zu finden. Aber das ist ja eigentlich ein bekanntes Problem für viele Studenten, dass die halt anfangen zu studieren und im ersten Semester total überrascht sind von manchen Klausuren, weil es einfach ein anderes Konzept ist als in der Schule. Und manche finden schnell rein, aber manche kriegen auch erstmal so einen kleinen Schlag ins Gesicht, sage ich mal, und werden erstmal so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wenn sie mal anfangen zu studieren. Aber bei dir war es dann wohl.
Ja, bei mir schon der Fall.
Ja, aber bei dir ist es dann Gott sei Dank gut ausgegangen.
Das ist vielleicht eine wichtige Sache, wenn ich einmal kurz dazwischen darf. Sorry, Okti. Was ja auch relativ relevant ist irgendwie für Schüler, die gerade irgendwie Abitur gemacht haben oder noch machen oder so. Weil in der Schule, wenn man da noch kein konkretes Interesse für sowas hat, dann ist es ja auch interessant jetzt zu hören von dir, Alina, dass du das quasi erst zu Beginn des Studiums quasi entdeckt hast, selbst wenn du das in der Schule noch gar nicht entwickelt hattest sozusagen. Also das heißt ja quasi, dass man da echt nochmal, wenn man gemerkt hat, in der Schule hat man kein Interesse, dass man da nochmal ein bisschen genauer hingucken sollte, ob da nicht vielleicht doch nochmal irgendwo was schlummert, wo man vielleicht irgendwie aus dem Nichts doch so ein Rieseninteresse entwickelt.
Auf jeden Fall.
Sorry, Okti.
Ja. Kein Problem. Ich wollte jetzt im nächsten Schritt halt auf den Übergang von Bachelor zu Master gehen. Du hast uns jetzt einen kleinen Einblick in den Bachelor gegeben. Vielleicht kannst du kurz zur Bachelorarbeit. Die hast du an der Uni dann in den Niederlanden geschrieben.
Genau, da hatte ich das war auch ein Forschungsprojekt, aber in den Niederlanden selber, wo ich einsteigen konnte. Und da habe ich eine Feldstudie gemacht auf einem Bauernhof. Also es war so ein Stadtbauernhof, wo Leute, die ein bisschen am Rand der Gesellschaft leben und nicht so gut klarkommen im Leben, arbeiten können. Also es war so ein System in Holland, das war ganz cool, dass wenn man vom Staat Geld braucht, dass dann geschaut wird, was hat dieser Mensch für Möglichkeiten, um der Gesellschaft gut zu tun, und diesen Job bekommt er dann quasi zugewiesen. Und der Bauernhof war halt eine Möglichkeit zum Arbeiten. Und da sind sehr bunt gemischte Leute zusammengekommen, und ich habe dann darüber geschrieben, wie so ein Bauernhofprojekt die Gesundheit und den Zusammenhalt in Städten verbessern kann.
Okay, so wie ich das jetzt raushöre, war da zu dem Zeitpunkt schon so in gewisser Weise diese soziale Komponente, nämlich sich um diese Menschen dort zu kümmern, mit drin bei dir. War das zuvor auch im Bachelor schon ein Thema? Weil so wie ich jetzt das gerade mitbekommen habe, war dein Bachelor sehr angehaucht auf Biologie, auf Molekularbiologie, vielleicht auf diese ganzen Sachen wie zum Beispiel, was hast du gesagt, Statistik etc., also diese Grundlagen. Wann kam diese soziale Komponente? War das etwas, das du dir im Studium gewählt hast, oder war das gar nicht so Kern des Studiums, sondern das war einfach so eine Motivation, die von dir aus kam, dass du gesagt hast, hey, ich möchte mich in der Bachelorarbeit mit sowas auch neben meinem Hauptstudium auch sozial befassen?
Genau, also es kam eher von mir aus, also so von meinen, in meinen Kursen hinterher, also als ich dann Bio gewählt habe, da kamen solche Themen nicht mehr vor. Aber wir hatten, dadurch, dass wir das im ersten Jahr ein Stück weit gelernt haben, also es fällt so ein bisschen in Prävention und sich Interventionen ausdenken und dann zu evaluieren, wie funktionieren diese Interventionen, das haben wir halt schon im ersten Jahr gehabt. Und irgendwo lässt es sich auch ganz gut übertragen, so dieses wissenschaftliche Arbeiten an sich, also ein Paper zu schreiben, eine Einleitung zu schreiben, zu recherchieren, sich eine Fragestellung auszudenken, sowas. Genau, also was ich jetzt mache, ist ja qualitative Forschung, also ich arbeite wenig mit Zahlen, und beim Biologie, also so bei der biologischen Gesundheitswissenschaft, da habe ich halt viel mehr mit Zahlen gemacht und viel mehr mit Statistikprogrammen gearbeitet und so. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr.
Okay.
Aber es lässt sich, also es geht das ganz gut gleichzeitig zu lernen eigentlich.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Thema mit der sozialen Ader. Woher kam das so bei dir? Also es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist so überhaupt nicht meins. Ich schaue lieber auf mich, so hart es auch klingt. Aber was war bei dir der Faktor, dass du gesagt hast, ich möchte echt was bewegen und Leuten helfen? Also war da ein gewisser Faktor vielleicht in deinem Leben, der dich dazu bewegt hat? Oder bist du generell so ein bisschen sozialer angehaut? Wo kommt das her?
Also es jetzt so einen bestimmten Auslöser gab, kann ich mich nicht dran erinnern.
Okay, es kann ja auch sein, dass man einfach
ich weiß, dass das so für mich irgendwie immer...
Ja.
Es war irgendwie, also so ist irgendwie mal ein bisschen selbstverständlich für mich gewesen, dass ich gerne einen Job haben will, der für mich auch Sinn macht, weil sonst habe ich keine Lust, da meine Zeit rein zu investieren.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Ich würde, glaube ich, also ich könnte niemals Autos verkaufen. So, da hätte ich keinen Spaß dran und da sehe ich auch keinen Sinn. Also, so sehe ich für mich keinen tieferen Sinn drin. So, es gibt genug Autos auf der Welt, es gibt auch genug alte, schöne Autos.
Das verstehen wir absolut. Es gibt einfach Leute, die so gestrickt sind, wie du gestrickt bist und das einfach auch eine Genugtuung ist, zu sehen, wie man anderen Leuten hilft, wie man anderen Leuten das Leben erleichtert. Und das ist ja dann schon Motivation genug, um für diesen Job zu brennen, sage ich mal. Luca, wenn du jetzt keine Frage mehr hast zu dem Bachelor oder so, dann würde ich jetzt vielleicht auf den Master rüberspringen, ganz kurz noch, bevor wir zu deiner hauptsächlichen Arbeit kommen. Und zwar...
ich würde auch gerne... Genau, dann mach das mal.
Der Master, den hast du auch du hast ganz kurz angeschnitten, dass du für den Master nach Australien geflogen bist und dort die Masterarbeit geschrieben hast, aber der Master an sich hat dennoch in den Niederlanden, in Maastricht stattgefunden, oder?
Genau, ja.
Okay.
Genau. Also ich hatte die Kurse in Maastricht und bin dann für die Masterarbeit.
Bist du nur für die Masterarbeit nach Australien gefahren. Wie bist du dazu gekommen? Weil man kommt ja auch nicht einfach so mir nichts, dir nichts ans andere Ende der Welt. Also bist du da über die Uni, über Profs, wurdest du da irgendwie empfohlen oder hast du dich aktiv drum bemüht? Wie ist das entstanden?
Es war eigentlich auch ein bisschen ein Zufall. Also ich habe das nicht so bewusst entschieden, dass ich jetzt nach Australien will für die Masterarbeit. Ich habe so eine... Also wir mussten uns ja ein Forschungsprojekt suchen für die Masterarbeit und ich war ein bisschen zu spät dran und habe dann auf eine Liste zurückgegriffen, die wir von unseren Profs bekommen haben, die so zusammengestellt hatten von unterschiedlichen Profs, wo sie mal irgendwie von Projekten gehört haben. Und diese ganze Liste ist so alles auf Niederländisch, die ganzen Namen waren auf Niederländisch und ich bin davon ausgegangen, dass die Projekte alle in den Niederlanden sind. Und habe dann... so die Projekte, die sich für mich interessant angehört haben. Also ich fand das ganze Verdauungssystem immer spannend und habe dann geguckt, dass ich irgendwas mit Ernährung und Sport, was da in die Richtung geht, was ich da was finde. Und habe dann mit dem Prof geschrieben von dem Projekt in Australien und ich habe immer noch gedacht, dass es so in den Niederlanden wäre, weil ich auch auf Niederländisch mit ihm geschrieben habe. Und dann hat er mich dann irgendwann gefragt, wie das mit meinen Kursen aussieht, ob ich noch in der Uni sein muss oder ob ich direkt kommen kann. Dann habe ich so gesagt, ja nee, ich habe einen Online-Kurs, also kann schon kommen. Und dann meinte er, ja, das ist gut so, weil du weißt schon, dass es in Australien ist. Und dann habe ich das erstmal nachgeguckt, wo die Stadt ist. Und dann gesehen,
wusste ich. Australien.
Krass. Und dann habe ich mir das so bei Google Maps dann angeguckt und habe gedacht, das sieht richtig geil da aus, da habe ich Bock drauf. Und ja, dann habe ich gesagt, dann komm ich.
Ja, krass. Was war das denn dann für ein Forschungsprojekt? Also was du dann da genau machen, also was war der Inhalt dieses Forschungsprojektes dann in Australien im Zusammenhang mit deiner Masterarbeit?
Das war eine Studie, die getestet hat, ob ältere Menschen Proteine anders verdauen als jüngere Menschen.
Ah ja, du sagst ja das Verdauungs, ja, okay, stimmt.
Genau. Soll ich da kurz den Hintergrund noch zu erklären?
Ja, gerne, gerne. Ja.
Okay, weil dass Proteinshakes zum Abnehmen benutzt werden, ist ja so relativ geläufig, dass das so bei Sportlern halt viel genutzt wird, weil das den Appetit runterbringt und man so mit so einem Proteinshake eine Mahlzeit ersetzen kann und dadurch schnell Fett abbaut und abnimmt.
Ja.
Und deswegen... wird in Altenheimen, also genau bei älteren Leuten ist es ja so, dass die oft sehr dünn werden und viel Muskelmasse verlieren. Und eigentlich wäre es deshalb gut, die Proteinzufuhr zu erhöhen von diesen Menschen. Es wird aber in Altenheimen eigentlich nie gemacht, dass die Leuten Proteinshakes geben, weil die sagen, ja, wenn wir den Proteinshakes geben, dann essen die halt nicht mehr richtig. Und dann nehmen die ja noch mehr ab. Ja. Und haben wir auch gezeigt, dass das nicht stimmt, weil die Sättigungshormone bei älteren Leuten ja nicht mehr so potent sind wie bei jüngeren Leuten und die deswegen viel mehr aus Gewohnheit essen. Und wenn man denen jetzt noch ein Getränk dazu gibt, auch wenn das Protein hat, dann ändert das nichts daran, wie viel die hinterher essen. Bei gesunden Leuten. Wir haben es jetzt bei gesunden Leuten getestet. Also gesunde ältere Männer haben wir verglichen mit gesunden jüngeren Männern.
Aber es ist schon entscheidend, wann das zugeführt wird, oder? Also wenn du jetzt diesen Proteinshake zu dem eigentlichen Essen hinzugibst, dann interessiert dir das wahrscheinlich nicht, ob, also dann, also die, die Sättigung der älteren Menschen interessiert das dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn die jetzt vorher oder irgendwie im Verlauf des Tages noch 2 Proteinshakes trinken, dann sind die wahrscheinlich, also dann ändert das doch nochmal wahrscheinlich einiges. Oder ist das tatsächlich so geschwächt, dieses Sättigungsgefühl, und es ist nur Gewohnheit?
Also ich denke schon, dass es auch einen Einfluss macht, wann man den gibt. Auf jeden Fall, weil das ja auch das Volumen im Magen verändert. Und,
ja, genau.
Aber wir haben es jetzt morgens getestet. Also wir haben den morgens diesen Drink gegeben und dann den ganzen Tag über gemessen, wie viel die essen. Also so Frühstück, Mittag und Abendessen.
Okay.
Es wäre aber auf jeden Fall nochmal sinnvoll nachzuschauen, wie das ist, wenn man den Shake jetzt aufteilen würde in 3 Portionen und den das dann an unterschiedlichen Zeiten gibt.
Ja, das kannst du ja vielleicht mal an deinen Prof, an deinen ehemaligen Prof weiterleiten, falls er das nochmal macht, diese Studie.
Ja.
Nee, aber auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, und der Luke hat es mir im Vorgespräch ganz kurz gesagt, dann hast du dich dazu entschieden, dort noch ein bisschen weiter zu bleiben, nach deiner Masterthesis.
Genau. Ja.
Und ja, wie lang war das? Und scheinbar hat dir das Projekt ja sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, du hattest Motivation, da weiter etwas zu bewegen. Wie lang war das und wie war das?
Also es war richtig cool. Es war eine richtig schöne Zeit. Es hat viel Spaß gemacht. Und, also ich habe an dem Projekt noch ein Jahr länger dann weitergearbeitet. Ich hatte meine These halt über nur so ein paar Testobjekt, das ist so, das hört sich auf Deutsch so blöd an, aber ja, also wir hatten insgesamt 30 Probanden und ich habe meine These über 10 geschrieben.
Okay.
Und genau, also diese ganzen anderen Probanden, die habe ich dann noch weitergemacht und ja, das war eine mega, mega bereichernde Erfahrung. Also sowohl das Arbeiten da als auch das Leben da und die ganzen Menschen, die ich da kennengelernt habe, auch so das Gefühl, so ziemlich auf mich gestellt zu sein und zu merken, dass das echt richtig gut funktioniert und ich eigentlich nie Heimweh hatte. Also ich habe es echt sehr gefeiert, da zu sein. So
ja, ich denke, jeder, der mal im Ausland war, kann das bestätigen, dass das immer eine super lehrreiche Zeit ist, in der man sich weiterentwickelt.
Ja.
Woraus sich dann natürlich die Frage ergibt, warum und wie bist du dann zurück nach Deutschland gekommen, wenn es in Australien so toll war?
Ich bin nach Australien erstmal nach Thailand geflogen.
Ach so, das war noch ein bisschen, ja.
Eigentlich hatte ich den Plan, dann nur kurz da zu bleiben, mir ein Visum zu holen und wieder zurück nach Australien zu fliegen. Dann hat es mir in Thailand aber so gut gefallen, dass ich da doch nicht weg wollte erstmal und bin dann noch länger da geblieben. Und dann hat mich meine Mama da auch nochmal besucht und naja, dann stand Weihnachten auch so einigermaßen vor der Tür und ich habe dann doch große Lust bekommen, meine Familie wiederzusehen. Und war auch ziemlich abgebrannt. Habe gedacht, es ist ganz gut, wenn ich jetzt erstmal eine Weile arbeite und mein Konto wieder aufstocke.
Und das war, also jetzt nochmal, um das irgendwie so chronologisch einzuordnen, das war dann dieses Wiederkehren, war dann quasi Ende 2019? Oder?
Genau.
Und dann kam quasi Corona in 2020 und dann warst du in den Bergen und hast dich beworben auf ganz viele Sachen und bist dann jetzt endlich sozusagen in Münster gelandet und in diesem Forschungsprojekt.
Genau.
Langsam fügt sich das Puzzle.
Langsam fügt sich das Puzzle. Und dieses Forschungsprojekt heißt Münsterland-Leben im großen Sinne, oder?
Genau, ja.
Okay, und wir haben ja jetzt immer nur so ein bisschen bei deinen bisherigen Jobs an der Oberfläche gekratzt, in dem Sinne, was du da genau machst, also was deine konkreten Aufgaben sind. Und das würde ich jetzt gerne mal im Zuge deines aktuellen Forschungsprojektes ein bisschen genauer aufschlüsseln. Du hast ja gesagt, also eigentlich hätte ich die Frage gehabt, wie du an das Forschungsprojekt rangekommen bist, aber hast dich ja einfach ganz normal beworben und hattest ein cooles Gespräch und wurdest genommen. Und jetzt würde ich aber gerne mal genau wissen, was genau machst du da? Also wir wissen ja, dass es sich um Hilfslotsen oder um Hilfslotsenkonzept handelt, was du uns im Vorgespräch mal erklärt hast. Da können wir auch gerne gleich noch drauf eingehen. Aber erst einmal die Frage, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also wie gestaltet sich für so einen Mitarbeiter im Forschungsprojekt der Alltag?
Also als erstes checke ich immer meine Mails und
der Klassiker.
beantworte die und dann es ist sau unterschiedlich. Also so, ja, ich kann ja vielleicht mit der Interviewstudie anfangen. Das war so ein relativ großes Projekt innerhalb meinem Projekt, dass wir so Interviews gemacht haben mit Repräsentanten von verschiedenen Hilfsangeboten im Münsterland. Und da hat dann dazu gehört, also die ganze Planung davon, dass wir uns natürlich die Fragen vorher ausgedacht haben und die Hilfsangebote rausgesucht haben, die wir interviewen wollen. Da haben wir erstmal eine große Internetrecherche gemacht und erstmal alles, was wir irgendwie an Hilfsangeboten gefunden haben, notiert und uns dann aus der Liste hinterher die Angebote rausgesucht, die wir interviewen wollten. Die dann kontaktiert, Termine mit denen ausgemacht. Und dann die Interviews gemacht, die Interviews aufgenommen. Ich habe die alle transkribiert, das war viel Arbeit, das hat echt ganz schön viel Zeit gekostet.
Das klingt ja jetzt erstmal nach relativ viel organisatorischem Arbeiten.
Ja.
Aber wenn ich das Wort Forschungsprojekt höre, dann stelle ich mir, du hast ja gerade gesagt, es ist auch qualitativ und nicht quantitativ, aber trotzdem stelle ich mir da auch noch irgendwie was anderes unter vor, außer dieses Organisatorische. Also was hast du noch ein anderes Beispiel neben diesem Interview? Als konkrete Aufgabe vielleicht?
Ja, die Internetseite updaten, die Öffentlichkeitsarbeit. Also jetzt gerade bin ich dabei, ein Paper aus den Interviewergebnissen zu basteln. Also das schreibe ich auch auf Englisch. Also da habe ich jetzt gerade ziemlich viel Literatur zusammengesucht und zusammengefasst und schreibt die Einleitung, die Methoden habe ich schon geschrieben und habe mir da verschiedene Journals angeguckt, wo ich das gerne veröffentlichen würde oder die da thematisch in Frage kommen, wo ich das hinschicken will.
Okay, vielleicht dazu, das ist ja alles sehr, sehr wissenschaftlich angehaucht, was du machst und damit mit der Arbeit hilfst du vielleicht den bedürftigen Menschen nicht unmittelbar so. Macht ihr in der Richtung auch etwas, dass ihr sagt, okay, wir packen wirklich was an und connecten wirklich direkt die hilfsbedürftigen Menschen mit den hilfsbereiten Menschen, so hast du es ja formuliert. Was macht ihr dahingehend?
Ja, das ist jetzt so der nächste Schritt bei uns, dass wir haben uns ein Konzept überlegt, wie man Hilfsangebote zentralisieren kann und sie somit leichter zugänglich machen kann für die Hilfesuchenden. Und das ist das Konzept mit dem Hilfsnutzen, was Luca gerade auch schon kurz angesprochen hatte. Also da ist die Idee, dass man eine Person hat, die einen Überblick hat über alle Hilfsangebote und die erreichbar ist für alle Menschen, die Hilfe suchen. Also das muss man halt publik machen mit Flyern und auf der Internetseite, dass es diesen Lotsen gibt. Und der kann dann angerufen werden und jemand, der Hilfe sucht, kann ihm sein Problem schildern und sagen, wo er wohnt und dann sucht der Lotse sich ein Projekt aus der Liste raus und leitet den Hilfesuchenden weiter. Und also außerdem... Okay. Und die andere Aufgabe von dem Lotsen ist noch, dass er die Hilfsangebote mit Informationen versorgt, was so die Implementierung von, ja, vor allem von ehrenamtlichen Angeboten angeht. Also wie kann man das finanzieren? Ist es sinnvoll, sich als Verein anzumelden? Was sind die ganzen bürokratischen Dinge, um die man sich kümmern muss? Und wie kann ich Förderungen bekommen? Wie kann ich dafür sorgen, dass Ehrenamtler Lust haben, bei mir zu arbeiten? Also solche Fragen, die sich für Hilfeanbietende stellen, probieren wir im Vorhinein schon zu formulieren und da Antworten drauf zu formulieren. Und das dem Nutzen an die Hand zu geben, dass er die Angebote so gut wie möglich unterstützen kann und dafür sorgen kann, dass sie auch lange Bestand haben und ja nicht nach kurzer Zeit wieder im Erdboden versinken.
Das heißt, man findet, also der erste Schritt, das erste, was man quasi in dieser Kette braucht, ist ja der Hilfslotse, um dann halt quasi Hilfsbedürftige zu informieren, dass andere Menschen existieren, die gewisse Aufgaben übernehmen können. Also via Flyer und über diese Flyer dann auf Internetseiten. Also das ist ja quasi die Infrastruktur. Und wie generiert man Hilfslotsen? Also ist das auch einfach eine ehrenamtliche Stellenausschreibung? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das wird noch relativ individuell gerade es ist noch nicht ganz beschlossen, wie wir das umsetzen. Also so die erste Idee war, dass der Lotse in der Kommune schon arbeitet, also dass das jemand übernimmt, der zum Beispiel der Behindertenbeauftragte von der Kommune ist, dass er dieses Arbeitspaket noch zusätzlich bekommt oder der Sachbearbeiter für Vereine oder ja irgendwer, der sich schon ein bisschen auskennt in diese Richtung.
Okay.
Das war die erste Idee. Jetzt haben wir vor kurzem mit der Bürgermeisterin in Coesfeld gesprochen und sie meinte, dass sie sowas in der Richtung schon gerade geplant hat, aber als eine Vollzeitstelle von, also ja, sie hat es jetzt anders genannt als Hilfslotse, aber im Prinzip ist es auch ein Mensch, der im Büro sitzt und also sie plant halt ein Büro einzurichten, wo jemand in einer Vollzeitstelle sitzt und genau diese Sachen, die ich gerade beschrieben habe, übernimmt.
Okay.
Und das haben wir jetzt vor ein paar Tagen rausgefunden, dass wir da sehr gut zusammenpassen und das wird wohl auch auf eine Zusammenarbeit hinauslaufen.
Also
wir haben jetzt im Juni einen gemeinsamen Workshop und gucken, wie wir uns da zusammenbringen können.
Aber das bedeutet, dass das jemand nicht sein muss, aber jetzt laut deiner Aussage nach bisheriger Planung sein sollte, der oder die schon irgendwie in etwas Soziales involviert ist. Also ja. wenn jetzt zum Beispiel, weil die Aussage war ja zu Beginn, dass es Hilfsbedürftige und Menschen gibt, die gerne helfen wollen, aber dementsprechend wären ja bisher in Anführungszeichen normale Bürger und Bürgerinnen nicht involviert, weil sie ja nicht, also weil die ja noch nicht angesprochen werden dadurch, oder?
Jein, also die normalen Bürger, die können sich halt aussuchen, ob sie auch zu den Hilfeanbietenden zählen wollen. Und wenn sie Lust haben, irgendwas anzubieten oder wenn sie sagen, ich lese total gerne alten Leuten Gedichten vor, dann können sie dann in das Büro gehen und sagen, ja, ich würde das und das gerne anbieten. Wo kann ich mich da hinwenden? Gibt es vielleicht schon solche Projekte? Und dann
okay, also es wird dann auch... Also es ist quasi entscheidend, dass dieses Büro dann auch publik ist für Leute, die quasi Hilfe anbieten wollen, dass die dann quasi das auch als Anlaufstelle nutzen können, um da hinzugehen und zu sagen, ich würde gerne bla 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 machen, quasi.
Genau, ja.
Okay. Ist das denn nicht vielleicht ein Stück weit eine Herausforderung, dass die Hilfsbedürftigen euch erreichen, weil wir reden ja hier für gewöhnlich von etwas älteren Menschen, die vielleicht auch nicht so affin sind mit der ganzen Sache, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Website habt oder eine App oder, also die verfügen nicht über dieses Gefühl dafür, wo ich mir jetzt Hilfe holen kann. Wie versucht ihr dieses Problem zu lösen, dass ihr sagt, okay, wir haben eine Hotline, wo wir erreicht werden können, aber wie kriegen wir das auch an die wirklich Bedürftigen? Dass die wissen, dass wir überhaupt existieren, mehr oder weniger.
Das ist ein guter Punkt. Da haben wir uns auch länger darüber Gedanken gemacht, weil wie du gesagt hast, also über digitale Medien ältere Menschen zu erreichen, ist nicht so einfach und auch andersrum von denen erreicht zu werden nicht. Deswegen war für uns erstmal wichtig, dass wir auf jeden Fall eine Telefonnummer haben, dass das nicht nur über eine App oder eine Webseite läuft, also dass man ja die mit einem normalen Festnetztelefon einfach erreichen kann. Und dass wir die Öffentlichkeitsarbeit über Printmedien auch machen. Also dass man zum Beispiel die Flyer in Briefkästen schmeißt von Altenheimen oder von Wohnblöcken, wo man weiß, da wohnen viele alte Leute. Und die bei Ärzten und Supermärkten und Apotheken und so auslegt, als dass es die meisten Leute mitbekommen.
Okay.
Und auf Mund-zu-Mund-Propaganda würde ich auch noch ein bisschen setzen, sodass wenn es dann einmal angekommen ist, dann wird es, glaube ich, auch so einen Schneeballeffekt haben, dass sich die Leute sich das dann gegenseitig weiterempfehlen.
Ja, gerade in so kleineren Kommunen ist das ja wahrscheinlich sogar sehr, wird das wahrscheinlich tatsächlich passieren, gerade über Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Das stimmt schon. Okti, hast du konkret noch eine Frage zu dem Forschungsprojekt?
Ja, mich würde eine Sache noch interessieren, und zwar, was ist aktuell so die größte, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber so die größte Baustelle, also wo hast du das Gefühl, dass das Projekt jetzt am meisten vorangetrieben werden sollte? Ist es quasi das Ding, dass man mehr hilfsbedürftige Menschen finden soll oder Organisationen, die helfen, oder ist vielleicht eher das Problem, dass man eben mehr Werbung machen muss dafür, damit die alten Menschen es mitbekommen? Also muss vielleicht softwareseitig mehr gemacht werden? Was ist so das größte Problem, was aktuell zu bewältigen ist, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, das größte Problem ist die... Das ist nicht so eine einfache Frage. Also ein großes Problem ist auf jeden Fall die Vernetzung untereinander, so unter den Hilfeanbietern. Mhm. Also es ist oft so, dass Leute, die hilfsbedürftig sind, von sehr vielen unterschiedlichen Seiten behandelt werden. Also die haben ihren Arzt und wenn sie eine Pflegestufe haben, haben sie vielleicht auch noch einen Pfleger. So, die kümmern sich um das ganze körperliche Wohl und dann haben sie vielleicht noch einen Ehrenamtler, der mit ihnen spazieren geht oder sich mal mit ihnen unterhält, weil sie das vielleicht sonst gar nicht haben. Also das, ja, dass sie so von mehreren Instanzen Hilfe brauchen, aber diese Instanzen kommunizieren gar nicht untereinander.
Okay. Ja.
Und deswegen, also das habe ich jetzt so von, habe ich in den Interviews rausgehört, so mit Hilfeanbietern, dass das bei vor allem bei Ehrenamtlern so oft gar nicht kommuniziert wird, wenn derjenige dann gestorben ist oder so, dass sie auf einmal da vor verschlossenen Türen stehen. Und ich glaube, dass so, naja, dass eine Kommunikation zwischen Hilfeanbietern über die Leute, denen sie helfen, sinnvoll wäre und das alles ein bisschen persönlicher machen würde.
Stimmt, ja, das war mir gar nicht so bewusst, aber im Endeffekt stimmt das, wenn halt so ältere Menschen Hilfe bekommen von überall und die Hilfegebenden gar nicht wissen, was er schon bekommen hat und wo vielleicht stärker nachgeholfen werden muss und so. Da sind wahrscheinlich viele potenzielle Synergien, die entstehen könnten, die aber halt eben entfallen, weil irgendwie jeder Hilfegebende ein Problem hat und dieses mehr oder weniger von null anpackt, ohne Informationen von jemand anderen zu bekommen, der vielleicht ein Problem schon angepackt hat.
Ja,
Luca, was wolltest du sagen?
Ja, weil der da jetzt, also ergänzen vielleicht noch, weil der, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber Patient oder hilfsbedürftige Mensch in dem Sinne, ja gegebenenfalls das auch nicht kommuniziert oder kommunizieren kann und dann kommt um 14 Uhr der Pfleger und um 16 Uhr irgendwer anders und dann wird nachher im schlimmsten Fall irgendwie doppelt was verabreicht oder so, also jetzt im extremen Fall. Also das stimmt schon, das ist irgendwie ein echt großes Problem sogar, was wo man sich so als Laie nicht mal ansatzweise irgendwie Gedanken drüber macht. Um vielleicht nochmal auf dich zurückzukommen und ein bisschen weg von dem Forschungsprojekt zu gehen. Du hast es mir irgendwann mal in einem Vorgespräch gesagt, aber ich weiß es gerade leider nicht mehr, deswegen frage ich nochmal nach. Wie lange geht dieses Forschungsprojekt noch und was bedeutet das dann für dich? Weil das ist ja, nehme ich jetzt mal an, befristet und dementsprechend gibt es da, also ist ja ein Ende in Sicht irgendwie und deswegen wollte ich mal wissen, wie du dann gegebenenfalls ob das schon überhaupt in deiner Sichtweite ist, ob du da dann irgendwas anderes in Aussicht hast oder ob du dich dann nochmal weiter bei einem anderen Projekt an dieser Hochschule anschließen willst oder was so dein allgemeiner Plan dahingehend ist. Wenn du einen hast, wenn nicht.
Ja, es geht noch bis nächstes Jahr März und ich habe viele Ideen, aber noch keinen Plan. Also ich kann mir vorstellen, mich nochmal weiterzubilden. Also ich würde eigentlich gerne irgendwann auch eine gesundheitsberatende Funktion einnehmen können. Und so also Ernährungsberatung finde ich sehr spannend und generell auch so Leute zu coachen, könnte ich mir vorstellen. Und das schwebt schon länger in meinem Kopf rum, dass ich eigentlich gerne noch also mehr praktisch mit Leuten zusammenarbeiten würde. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass ich das dann direkt angehe, aber ich könnte mir auch genauso vorstellen, dass wenn ich jetzt, wenn sich was anbietet, dass ich in ein anderes Projekt noch mit reinkomme, dass ich das dann erstmal weitermache und einen ähnlichen Job nochmal mache.
Ja, es hat für dich bisher ja auch immer sehr gut funktioniert, dass du genau das gefunden hast, was du machen willst, ohne vorher wirklich in diese ganz intensive Planung zu gehen irgendwie. Und das ist, finde ich auch ein ganz guter Mehrwert vielleicht aus dieser Folge, dass man da nicht immer, weil gerade auch vielleicht in Bezug auf Okti, weil Okti sich auch aktuell sehr viel also Gedanken macht, wie er seine Zukunft gestaltet und dass man manchmal gar nicht so viel Zeit da rein investieren muss, weil vielleicht sowieso irgendwas Gutes passiert, weil man ja dahingehend irgendwie immer ein bisschen auf der Suche ist und das gar nicht so weit im Voraus planen muss irgendwie.
Also ich glaube auch, wenn man seine Fühler ein bisschen ausgestreckt hat, dann und ein bisschen offen ist für Einflüsse und was einem so an Zufällen alles passieren kann, dann sind da meistens schon gute Sachen dabei.
Ja.
Und die hat man ja sowieso immer ein bisschen ausgestreckt, sogar also ein bisschen unterbewusst, weil man ja, wenn man gerade etwas macht, was einen interessiert, dann hat man ja auch für neue Sachen immer so ein bisschen irgendwie ein offenes Ohr. Und deswegen ja, besteht schon die Möglichkeit, dass immer irgendwas Gutes zustande kommt.
Ich weiß auf jeden Fall, wie du dich gerade fühlst, Alina, weil ich schreibe auch gerade meine Masterarbeit und weiß nicht so hundertprozentig, wie es danach weitergeht. Also das heißt, ich muss mich eigentlich noch kurzfristiger entscheiden als du. Aber auch bei mir hat die Vergangenheit bisher immer gesagt, dass beziehungsweise gezeigt, dass sich immer irgendwas ergibt und man irgendwie immer dort landet, wo es einem Spaß macht und man sich oftmals unnötig viele Gedanken macht und man vielleicht eher in dem Moment leben sollte und sich auf die aktuelle Aufgabe fokussieren sollte. Genau.
Was anderes bleibt einem ja auch nicht übrig, ne, eigentlich.
So ist das eigentlich, ja.
Eigentlich genau. Schön, ja.
Ja, Luca, sofern du nichts mehr hast.
Also, Gedanken machen kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, es gehört halt dazu.
Ja, das stimmt auch, ja.
Gehört auch dazu, ja.
Genau.
Ja, ich finde, dass wir eigentlich gerade damit ganz gute Schlussworte gefunden haben. Und vielleicht ergänzend nochmal, was wir auch eben schon mal aufgegriffen haben, finde ich auch für Zuhörer und Zuhörerinnen halt wirklich wichtig, dass gerade wenn man irgendwie am Ende der Schulzeit nicht genau weiß, was man machen will und in der Schule irgendwie da noch nicht so großes Interesse aufgezeigt hat, dass das nicht heißt, dass man dann nicht gerade für so naturwissenschaftliche Sachen auf einmal doch total aufblüht und da wie du in, ich weiß gar nicht, wie viele Forschungsprojekte und Studien du jetzt aufgezählt hast, involviert sein kann. Und dementsprechend fand ich das auch sehr, auch für mich jetzt nochmal sehr ermutigende Folge, weil ich mir auch nach der Schule eigentlich immer gedacht habe, ja, ich weiß gar nicht so recht, was mich interessiert und habe das dann eigentlich auch gefunden, aber dadurch, dass du das jetzt nochmal so bekräftigst, bestärkt das auch nochmal mein Denken dahingehend. Dementsprechend sehr coole Folge und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Danke Alina auf jeden Fall. Und
ja, danke auch.
Bleib gesund und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche zusammen. Tschüss.
Tschüss.